Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Johannes Paul II. Hat während der fast 27 Jahre seines Pontifikats mehr als 1300 Menschen selig und fast 500 heilig gesprochen. Der polnische Papst wollte damit ausdrücken, dass der Mensch zur Heiligkeit berufen ist, dass es sein Auftrag ist, ein Segen für seinen Nächsten zu sein. Heute wird er selbst selig gesprochen und wir wollen dieses Ereignis natürlich auch in unserer Sendung, die heute aus zwei Teilen besteht, würdigen. Im ersten Teil hören Sie eine Audioskizze über das Leben des neuen Seligen, verfasst von der Journalistin Michaela Koller. Und im zweiten Teil widmen wir uns einem der größten Geheimnisse des Pontifikats von Johannes Paul II., nämlich dem Attentat vom 13. Mai 1981, vor nunmehr 30 Jahren. Pater Werenfried van Straten, der Gründer von Kirche in Not, hat seinerzeit kurz nach dem Anschlag eine Predigt gehalten, in der er nicht den Attentäter und seine Hintermänner anklagte, sondern dazu aufrief, über die Existenz des Teufels und die Konsequenz dieser Existenz für jeden Gläubigen nachzudenken.
Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce.
Warschau, 18. Mai 1920. Die Menschen in der Hauptstadt des gerade unabhängigen Polen jubeln. Machthaber Marschall Piłsudski hat in Kiew die mächtigen Sowjetrussen besiegt. Er ist ausgezogen, die polnischen Grenzen wiederherzustellen, den Polen ihre nationale Würde wiederzugeben.
Wadowice bei Krakau am selben Tag. Emilia und Karol Wojtyła, K&K-Leutnant, bekommen ihr drittes Kind, das sie Karol Josef nennen. Ihm wird es Jahrzehnte später gelingen, seinem Volk die Würde zurückzugeben, nicht mit der Gewalt der Waffen, sondern mit der Macht Gottes.
Io grido. Abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto.
Als kleiner Junge kann Karol das Kommende noch nicht ahnen. Da denkt er vor allem an Kicken, Ball halten. Fußball ist seine Leidenschaft, Torwart seine Lieblingsposition. Im Knabengymnasium von Wadowice spielen zwei Mannschaften, ein jüdisches und ein katholisches Team. Freiwillig meldet sich Karol, den seine Freunde Lolek nennen.
Ich helfe aus, wenn ihr noch einen Ersatztorwart braucht.
Und sein katholisches Team antwortet:
Warum spielst du jetzt bei den anderen?
Die jüdischen Kameraden sind für ihn nicht die anderen. Wenn sie ihn im Tor brauchen, dann gehört er zu ihrem Team. Auch sie sind polnische Landsleute, die Gott lieben und die Gottlosigkeit der Zeit fürchten.
Poldek Goldberger und vor allem Jeschi Kluger aus der jüdischen Gemeinde bleiben seine Freunde bis zum Tod. Erst in Wadowice, später in Rom, einschließlich des Feriendomizils Castel Gandolfo.
Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore.
Der Primas von Polen, Kardinal Stefan Wyszyński, wartet im Sommer 1958 auf ihn in Warschau. Ein Jahr vor seinem Tod, als Papst erinnert er sich:
Im Arbeitszimmer vernahm ich dann aus seinem Munde, dass der Heilige Vater mich zum Weihbischof von Krakau ernannt hatte.
Wenn Karol Wojtyła nicht gerade zum Bootsfahren auf den Masurischen Seen aufbricht, reist er in die Berge zum Skifahren. Es heißt, dass er die Gitarre mit dabei hat. Gegen Ende seines Lebens kann er bekennen:
Ich habe mich niemals einsam gefühlt. Abgesehen von dem Bewusstsein der Nähe des Herrn war ich immer umgeben von vielen Personen.
Später als Papst leitet er die größte Versammlung der Menschheitsgeschichte, den Abschlussgottesdienst beim Weltjugendtag 1995 in Manila. Die regelmäßige Zusammenkunft der jungen Gläubigen ist seine Erfindung, die 1984 in Rom ihren Ausgang nahm. Beim Weltjugendtag 2011 darf er selbst als Schutzpatron der Begegnung verehrt werden.
Lange Zeit vor dieser Erfahrung von Gemeinschaft schmeckt er die bittere Verlassenheit. Wenige Wochen vor seinem 9. Geburtstag stirbt seine Mutter. Später dichtet er:
Über deinem weißen Grab, o Mutter, geliebte, dahingeschiedene, die ganze Liebe des Sohnes, in einem Gebet.
Nella terra dei viventi, spera nel Signore, sii forte, sii rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Sì, spera nel Signore.
Fast 4 Jahre darauf stirbt auch Karols älterer Bruder Edmund. Weitere 8 Jahre später wird der Vater schwer krank. Wegen der deutschen Besatzung muss der Sohn harten Dienst verrichten. Tagsüber schleppt Karol Josef schwere Schienenteile. Eines Abends kehrt er nach einer Stunde Fußmarsch durch den strengen Winter erschöpft heim, mit Verpflegung für den Vater. Der aber ist für immer von ihm gegangen. Gegenüber Freunden bekennt er:
Ich war nicht da, als mein Vater starb. Ich habe mich nie so allein gefühlt. Mit 20 hatte ich alle Menschen verloren, die ich geliebt habe.
Jeden Tag betet Karol Wojtyła, oft auch ausgestreckt auf dem Boden seines Zimmers. In völliger Hingabe gleicht er einem Mystiker. 1,5 Jahre nach dem Verlust seines Vaters beschließt Karol Wojtyła, Priester zu werden. Krakau, 1. November 1946. Nach der Vorbereitung im Untergrund erreicht er mit der Weihe sein Ziel. Als Bischof ruft er seinen Weg in Erinnerung.
Es wäre ungerecht, wenn ich in diesem Augenblick Jan Tarnowski unerwähnt ließe. Ich weiß nicht, ob ich meine Berufung ihm verdanke. Auf jeden Fall kam sie in dem von ihm geschaffenen Klima zustande, in der Ergriffenheit vor dem Mysterium des übernatürlichen Lebens.
Jan Tarnowski, ein Laie, wirkt auf viele seiner Zeitgenossen schrullig. Aber Karol Wojtyła sieht, dieser Mann ist ein Mystiker. Tarnowski weist ihm den Weg seiner Spiritualität hin zur heiligen Teresa von Avila und dem heiligen Johannes vom Kreuz.
In den 27 Jahren als Papst spricht er mehr als 1300 Vorbilder selig. Fast 500 weitere dürfen durch ihn heilig genannt werden, so viele wie durch keinen anderen Papst. Viele darunter sind Laien. Johannes Paul II. Ist davon überzeugt, Beispiele von Heiligkeit gibt es überall um uns herum. Sein Biograf George Weigel meint, seine Seligkeit bestand gerade darin, die Seligkeit anderer aufzuzeigen. Der Papst schreibt selbst:
Der Heilige ist das vollkommenste Zeugnis der Würde, die dem Jünger Christi verliehen wurde. Männer und Frauen, in ihrem Leben und ihrem alltäglichen Tun oft ungesehen und sogar unverstanden, von den Großen dieser Erde nicht anerkannt, aber von Vater in Liebe angeschaut. Der Mensch ist der Weg der Kirche, weil Christus der Weg des Menschen ist.
Gerade in dunkelster Zeit hält er die Würde des Menschen hoch. Die Jahre der deutschen Besatzung bedeuten für ihn noch mehr Trauer um Nahestehende. Mehrere Freunde sterben in Auschwitz.
Was andere verbittern ließe, beantwortet er schließlich mit einer großen Geste der Vergebung. Er prägt den Brief der polnischen Bischöfe von 1965 an die deutschen Amtsbrüder. Die Hirten rufen darin zur Versöhnung zwischen beiden Völkern auf. Ein Skandal aus Sicht der Kommunisten. Karol Wojtyła erkennt ein gemeinsames Grundübel von Kommunismus und Nationalsozialismus. Die Feindschaft gegen die Religionen, die er als Papst untereinander näher bringt. Und die Geringschätzung der Würde des Menschen.
Trotz der Bedrohung durch die NS-Besatzung will er die polnische, katholische Identität bewahren. Er schreibt Gedichte und Dramen mit religiös-philosophischem Inhalt. Wojtyła wirkt im Untergrundtheater und er schließt sich dem kulturellen Arm des Widerstands an.
Rom, 16. Oktober 1978. Seit diesem Tag der Papstwahl verneigt er sich vor unzähligen Kulturen. Er reist viele tausend Kilometer, trifft 400 Millionen Menschen, redet zu ihnen in ihren Sprachen. Mit seiner Gegenwart gibt der Apostel der Menschenrechte dem Freiheitswillen in vielen Ländern Aufwind, nicht nur in seiner polnischen Heimat.
Stramme Kommunisten warnen vor dem Einfluss dieses Papstes. Tatsächlich wird die Macht des Wortes und des Gebetes sie besiegen. Ein DDR-Diplomat schreibt aus Rom über die Ideen des Oberhauptes von der Freiheit des Einzelnen.
Ihre teilweise religiöse Verbrämtheit und Nuanciertheit sowie ihre nach äußerer Form und Anschein geringere Aggressivität nehmen ihr nichts von ihrer Gefährlichkeit.
Di chi avrò paura? Di Signore e difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce.
Die Sprengkraft seiner Worte wirkt auch außerhalb des Ostblocks. In Osttimor vor der Küste Australiens lehnen sich junge katholische Aktivisten gegen die indonesischen Besatzer auf. Sie stürmen 1989 die Bühne und entrollen ein Plakat, als Johannes Paul II. In ihrer Landessprache Tetum zu ihnen spricht. 5 Jahre vorher hat er die Unterdrücker schon gewarnt: Bewahrt die kulturelle und religiöse Identität Osttimors. Einige Jahre später schließlich kommt die ersehnte Unabhängigkeit. Zum Dank weiht sich Osttimor der Mutter Gottes von Fatima.
Rom, 13. Mai 1981. Am Erscheinungstag der Mutter Gottes schießt der türkische Nationalist Ali Akça auf ihn. Eine Kugel verletzt ihn lebensgefährlich. Diese lässt Papst Johannes Paul nach seiner Rettung in die Krone der Madonnenstatue von Fatima einsetzen. Schließlich legt er ihr noch einen besonderen Ring zu Füßen. Einst überreichte ihm dieser der Primas von Polen mit den Worten: Du wirst die Kirche ins neue Jahrtausend führen.
Für Judenverfolgung und Glaubenskriege bittet Papst Johannes Paul II. Im heiligen Jahr 2000 um Vergebung. Der erste Papst, der an der Klagemauer betete und eine Synagoge besuchte. Der erste Pontifex, der zu den Muslimen in die Moschee ging, ist voll der Hoffnung auf einen barmherzigen, gnädigen Gott. Er bricht danach auf ins Heilige Land. 5 Jahre später, am Sonntag der Barmherzigkeit, erreicht er schließlich den Ort, an dem alle Nationen zusammenkommen werden, um Gott zu loben und zu preisen: das himmlische Jerusalem.
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io li sarò padre egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche. Esse parlano di Dio che è Padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità.
Karol Josef Wojtyła, Johannes Paul II. Sie hörten eine Audioskizze von Michaela Koller. Es sprachen Raphael Heine, Benedikt Nyquist, Pater Andrzej Halemba und Reinhard Backes. Nach der Musik geht es hier weiter mit einer historischen Predigt von Pater Werenfried van Straten, gehalten kurze Zeit nach dem Papstattentat von 1981. Und bitte halten Sie schon etwas zum Schreiben parat. Am Ende der Sendung verrate ich Ihnen, wie Sie diese Predigt unentgeltlich bestellen können, und wir werden dann auch wieder attraktive Preise verlosen. Zu gewinnen gibt es diesmal 5-mal ein Exemplar eines wertvollen Bildbandes des französischen Biografen Alain Vercondolet über Papst Johannes Paul II.
Am 13. Mai, 64 Jahre nachdem die Gottesmutter in Fatima die weltweite Drohung des Kommunismus ankündigte und die Christenheit zur Buße und zum Rosenkranzgebet aufrief, wurde in Rom ein Mann niedergeschossen, der wie kein anderer in unserer Zeit sein Leben zum Wohl der Menschheit in den Dienst des Friedens gestellt hat. Viele haben sich gefragt, warum gerade Papst Johannes Paul II., in dem für Millionen die Menschenfreundlichkeit Christi wieder sichtbar geworden ist, das Opfer eines Mordanschlages werden musste. Man hat sich gefragt, wo in der Welt die zentrale verbrecherische Macht und bodenlosen Hasses gesucht werden muss, die imstande war, den Mörder aus einem türkischen Gefängnis zu befreien, ihn mit Geld, falschen Papieren und Waffen zu versehen, ihm Auskunft betreffend Zeit und Ort zu verschaffen und ihm Befehl zu geben, diesen großen Menschenfreund mit Kugeln zu durchbohren. Bei der Beerdigung von Kardinal Wyszynski, an der ich am 31. Mai in Warschau teilgenommen habe, verlautete, dass das Attentat auf den polnischen Papst nach den Plänen der Verschwörer eigentlich sofort nach dem Tode des polnischen Kardinals verübt werden sollte. Jeder wird einsehen, wie katastrophal die Folgen für Polen und wie günstig die Lage für die Feinde Polens gewesen wäre, wenn diese zwei einmaligen und unersetzlichen Führer zu gleicher Zeit dem polnischen Volke entrissen worden wären. Nach dieser Hypothese liegt es auf der Hand, welches menschliche Machtzentrum den Anschlag organisiert haben könnte. Aber diese Hypothese dringt nicht bis zur letzten Ursache durch. Wir müssen laut die volle Wahrheit zu verkünden wagen. Weder der türkische Keller noch die unbekannten Männer im Hintergrund, sondern der Feind hat es getan. Ich spreche über dieses Thema, weil der Einfluss dieses Feindes jetzt allzu sehr unterschätzt wird. Und weil wir demzufolge versäumen, aus dem heutigen Geschehen die Schlüsse zu ziehen, die im Interesse der Kirche und für die Rettung unserer eigenen Seele keinen Aufschub mehr dulden. Die Flutwelle von Hass und Gewalt, die jetzt die Welt überspült, der auch Präsident Reagan und hunderte andere prominente Persönlichkeiten bereits zum Opfer gefallen sind und die am 13. Mai den Papst niederstreckte, hat keine menschliche Ursache. Sie ist nur ein Symptom des unsichtbaren Kampfes, der nicht von Menschen entfesselt worden ist, sondern von Gottes Feinden, die im Dienst des Satans stehen und daher in der Heiligen Schrift Geister der Bosheit genannt werden. Es geht in diesem Kampf nicht um Regen, sondern um die zum Teil noch christliche Ordnung, die er vertritt. Nicht um Kari, Ponto, Schleier, Moro und die vielen anderen, die bereits umgebracht wurden, sondern um die Idee, für die sie lebten und arbeiteten. Die Idee, die trotz vieler, vieler Fehler und Irrtümer immer doch noch ein Bollwerk gegen das Chaos ist. Und die Schüsse auf dem St. Petersplatz galten nicht dem Menschen Wojtyła, sondern sollten mit dem Papst auch die Quelle des Segens, die er für Unzählbare bedeutet, Urbi et Orbi beseitigen. Der Urheber dieser Verbrechen kann kein anderer sein als der Menschenmörder von Anfang an, der Satan heißt. Er überfällt jetzt das Gottesreich mit allen Kräften und Anhängern, die ihm zur Verfügung stehen. Diese sind zahlreicher, als wir vermuten. Nachdem jahrzehntelang alles getan wurde, um Gottes Gebote zu unterwandern oder sie als sinnlos, lächerlich, ja sogar schädlich für das Menschengeschlecht hinzustellen. Die jüngsten gesetzgeberischen Maßnahmen in einer Reihe christlicher Länder haben nicht Gottes Wort, sondern die Weisheit dieser Welt zur obersten Richtschnur des menschlichen Handelns erhoben. Die Folge ist unter anderem der straflose Mord am ungeborenen Leben. Es ist kein Wunder, dass die Erde bebt. Aber es ist auch kein Wunder, dass Satan freies Spiel hat, nachdem es ihm mit Hilfe blinder Theologen gelungen ist, seine Anwesenheit in der Schöpfung zu tarnen. Jahrhundertelang hat die Heilige Kirche jeden Abend ihre Kinder gewarnt. Der Teufel streift umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ihm widersteht standhaft im Glauben. Unzählbar sind die Schriftstellen, die seine Existenz und seine furchtbare Macht so deutlich bestätigen, dass jeder Abschied vom Teufel ohne den geringsten Zweifel als Häresie entlarvt werden kann. Leider lässt sich nur hier oder dort und fast beschämt eine zögernde Stimme hören, wenn es gilt, den eigentlichen Verursacher aller Gräueltaten in der Welt mit Namen zu nennen. Es nutzt aber nichts, den Feind mit Namen zu nennen, wenn wir nicht bereit sind, ihm trotz unserer persönlichen Schwäche zu widerstehen. Die Richtlinien dafür gibt uns Paulus in seinem Brief an die Epheser. Der Apostel liegt gefesselt in einem römischen Gefängnis. Seine Überlebenschancen sind gering. So gering vielleicht wie jene von Papst Johannes Paul II., denn der Feind wird von Neuem zuschlagen. Aber er denkt nicht an sich selbst. Er denkt an seine geistlichen Kinder im fernen Ephesus, so wie unser Papst an all seine geistlichen Kinder in der weiten Welt denkt. Ein schwerer Kampf steht ihnen bevor. Werden sie treu bleiben? Sind sie nicht in Gefahr, irregeführt und betrogen zu werden, nachzugeben, zu kapitulieren? Und dann schreibt Paulus den beschwörenden Aufruf, den ich euch dringend zum Lesen empfehle und aus dem ich einige Sätze zitiere. Legt die Waffenrüstung Gottes an, auf dass ihr standhalten könnt gegen die Ränke des Teufels. Denn unser Kampf geht nicht gegen Blut und Fleisch, sondern gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den Himmelshöhen. Darum greift zur Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten und, wenn ihr alles überwunden habt, bestehen könnt. Oft schon in der Kirchengeschichte stand der böse Tag bevor. Oft schon wurden die Jünger Christi, obwohl er durch seinen Kreuztod den Teufel besiegt hat, dennoch wieder vom Feind überfallen. Sein endloser Kampf gegen Gottes Sohn ist zwar aussichtslos, aber umso wilder wütet er gegen die schwachen Menschen, die den Schatz des göttlichen Lebens in zerbrechlichen Gefäßen tragen. Nur Gottes Waffenrüstung kann sie retten. Es ist nicht nötig, bei der weiteren Erklärung, die Paulus seinen Ephesern gibt, jeweils nach dem Warum zu fragen. Warum gerade der Gürtel der Wahrheit, der Panzer der Gerechtigkeit, der Schild des Glaubens und so weiter? Paulus will die Seinen nur davon überzeugen, dass sie aus sich nichts vermögen und dass all ihre Waffen von Gott kommen müssen. Aber wir wollen uns fragen, was das für jeden von uns bedeutet und welcher Anteil des Widerstandes am bösen Tag von uns persönlich verlangt wird, um sieghaft aus dem Kampf hervorzugehen. Von Neuem steht der böse Tag bevor. Schon wurde das Blut zahlloser Blutzeugen, auch das von Johannes Paul II., durch den Feind vergossen. Wer denkt hier nicht an Marias Worte in Fatima und an das dritte Geheimnis, das sie Lucia anvertraute? In der diplomatischen Fassung dieses Geheimnisses soll zu lesen sein, dass Ozeane ganze Erdteile überschwemmen, dass Millionen Menschen von einer Minute auf die andere abberufen werden. Das sollte für jeden Gläubigen ausreichen, um seine eigene Verantwortung zu übernehmen und endlich zu tun, was Maria verlangt hat. Nehmt darum den Rosenkranz in die Hand und betet. Betet und fragt nicht weiter und vertraut euch selbst und alles Übrige der Gottesmutter an. Der böse Tag steht bevor und der Papst weiß es. Man sagt, dass er während seiner Pilgerreise durch Deutschland, und ich glaube, dass es wahr ist, in kleinerem Kreis erklärt haben soll, wir müssen uns bald auf große Prüfungen gefasst machen, die sogar den Einsatz unseres Lebens und die volle Hingabe an und für Christus fordern können. Die Prüfung kann durch unser Gebet gemildert, aber nicht mehr abgewendet werden, weil nur so die wirkliche Erneuerung der Kirche möglich ist. Wie oft schon wurde die Erneuerung der Kirche im Blut geboren. Nicht anders wird es diesmal geschehen. Seien wir stark und bereiten wir uns vor. Vertrauen wir auf Christus und seine Mutter. Beten wir viel und oft den Rosenkranz. Dann tun wir wenig, aber alles. Ich habe hierüber einen Brief geschrieben, der in den nächsten Tagen versandt wird. Ein Brief, dem wahrscheinlich viele widersprechen werden. Vielleicht wird es solche geben, die mich für einen Panikmacher halten und mir ihre Unterstützung entziehen werden. Die Mutter Gottes wird mir helfen. Aber schweigen kann ich nicht, da es jetzt für euch und für mich darum geht, unsere christliche Berufung ernst zu nehmen, die Macht des Satans zu brechen und dem Papst betend beizustehen.
Das war Weltkirche aktuell. Wir erinnerten heute an Papst Johannes Paul II., der am heutigen Tag selig gesprochen wird. Die gerade gehörte Predigt von Pater Wernfried van Straten können Sie ab sofort unentgeltlich beim deutschen Zweig von Kirche in Not bestellen. Und gewinnen können Sie jetzt 5 Exemplare eines Bildbandes des französischen Biographen Alain Vercandolet über Papst Johannes Paul II. Wer eines dieser schönen und wertvollen Bücher gewinnen möchte, beantwortet bitte folgende Frage. Welcher Tag wird der Gedenktag des bald seligen Papstes Johannes Paul II. Sein? Die richtige Antwort bitte an Kirche in Not, Lorenzoni-Straße 62 in 81545 München oder per Telefon 089-6424-888 und die 0 oder per Mail info@kirche-in-not.de. Noch einmal die Frage, welcher Tag wird der Gedenktag des bald seligen Johannes Paul II. Sein? Allen Teilnehmern viel Glück und allen Hörern gleich eine schöne Seligsprechungsfeier aus Rom auf Ihrem Sender und natürlich auch eine gesegnete Woche. Machen Sie es gut. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.